Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich habe lange überlegt, ob ich das tue, aber ich werde es tun. Ich bringe euch einen Gruß aus dem EKO, dem Krankenhaus auf der anderen Seite der Straße. Wie ihr wisst, bin ich dort evangelische Krankenhausseelsorgerin und seit spätestens März sind wir in großer Bedrängnis. In der ersten Welle dieser Covid-19-Infektion erhielten die Kolleginnen und Kollegen in Pflege und Medizin unglaublich viel Zuspruch. Wir bekamen Mengen, unendliche Mengen an Spenden für unsere Pflegekräfte hauptsächlich zur Stärkung und zur Anerkennung und so weiter und so weiter. Das hat jetzt alles ein Ende. Jetzt ist es so, dass wir rund doppelt so viele Covid-Patienten versorgen müssen wie noch in der ersten Phase der Welle. Jetzt ist es so, dass wir seit 9 Monaten im totalen Ausnahmezustand arbeiten. Jetzt ist es so, dass unsere Pflegekräfte sich darauf einrichten, möglicherweise in Zukunft 12 Stunden kaserniert zu arbeiten und anschließend 12 Stunden kaserniert auf unserem Gelände schlafen zu müssen, Das noch schlimmer wird. Und es gibt keine Spenden mehr und es gibt kein Klatschen mehr auf den Balkonen und es gibt keine Ermutigungen mehr. Das macht viele von uns unglaublich mürbe, mich auch. Ich erzähle euch das, weil ich euch bitten möchte, für uns zu beten, für den Kampf, den wir da drüben kämpfen. Für mich, es ist oft so, ich wohne und lebe ja in Schwerte, wie ihr wisst. Für mich ist es oft so, dass ich morgens denke, ich fahre in den Schützengraben und abends wieder von da nach Hause. Und in diesem Zusammenhang bin ich euch übrigens unendlich dankbar dafür, dass ich hier parken darf. Denn auch die Stadt Oberhausen sieht ja im Moment offensichtlich keine Notwendigkeit, unseren Mitarbeitenden das Parken zu erleichtern. Betet für uns. Wir brauchen euch. Danke. Ganz entgegen des eigentlich vorgesehenen Predigttextes zum Ewigkeitssonntag möchte ich heute über einen Text predigen aus dem ersten Buch Mose, der mir immer wichtiger wird seit März diesen Jahres. Er steht in 1. Buch Mose 8 und 9. Und so ging Noah heraus mit seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne und dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm allem von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen und um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, so wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach, das ist das Zeichen meines Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein dieses Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen in diesen Wolken sehen. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Und Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und euch. Mein Ordinationsspruch und einige von euch, Friedhelm, ne, ihr wart da, lautet, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Micha 6, Vers 8. Oh ja, ihr Lieben, was gut ist, das hat man mir von klein auf gesagt. Gut ist es, sich nicht dreckig zu machen. Gut ist es, wenn man eine 2, naja, meine Eltern erwarteten meistens eher eine 1, unter dem Diktat stehen hat oder unter der Rechenarbeit. Gut ist es, wenn ich beim Wettlauf als Erste ins Ziel komme, was mir übrigens als Kind mit Polyarthritis nie gelungen ist. Gut bin ich, wenn ich gelobt werde, weil andere finden, dass meine Leistung gut ist. Gut ist Bio-Obst und das teure Kostüm, das ich nur bei festlichen Anlässen trage. Gut ist aber auch, wenn ich etwas billig bekomme, was eigentlich viel teurer ist, wenn ich also ein gutes Geschäft mache. Gut ist, was mir zugute kommt. Gut, sage ich, wenn ich etwas richtig finde. Das hat mit Moral zu tun, mit den Werten meiner Kultur, meiner Religion und meines Milieus. Dazu gehört ein gepflegter Vorgarten, ein sauberer Haarschnitt, Treue, Ehrlichkeit. Gut sein, das hat auch was mit Zugehörigkeit zu tun. Wir sind die Guten. Wer würde das bezweifeln? Wir sind die Guten und wir sind im Recht. Wir verteidigen unsere Werte und sicherlich halten diejenigen, die sich in letzter Zeit ständig als Querdenker in diesem Land vermelden und marschieren, auch für gute Deutsche. Und sie glauben, dass mit den Regeln der Bundesregierung etwas in ihr Leben kommt, gegen das sie aufstehen müssen. Die sogenannten Gotteskrieger halten sich sogar für gute Muslime. Wie sich eben auch die Deutschen mal für besonders gut gehalten haben, als sie diese Welt in Brand gesetzt haben. Das schlimmste Verbrechen begehen diejenigen, die sich selbst für ganz besonders gut halten. Die Faschisten, die Fundamentalisten. Und das alles bedenken, stelle ich fest, nichts ist verwirrender, nichts ist relativer als dieses kleine Wörtchen gut. Des Menschen Herz ist böse von Jugend auf, lautet Gottes Kommentar zu diesem Befund. Und so haben wir es gerade eben in der Geschichte von der Sintflut gehört. Des Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Jedenfalls ist des Menschen Herz sehr verwirrbar, würde ich sagen. Sehr verwirrbar, wenn es um die Unterscheidung von Gut und Böse geht. Warum sind wir so verwirrbar? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir denken können und urteilen über das, was wir sehen. Immer ist es ein Ich oder ein Wir, das denkt und urteilt. Ich denke oder wir denken und urteilen natürlich nach unserem Maß. Gut ist das, was gut in unseren Augen und was gut für uns ist. Und so geraten wir aneinander und im Streit mit anderen, die aus unserer Sicht nicht gut für uns sind. Und so erleben wir diese Welt als einen Ort des Streits zwischen gut und schlecht, zwischen denen, die Recht haben und denen, die angeblich im Unrecht sind. Die biblischen Urgeschichten beschreiben unseren menschlichen Zustand als ein Dasein mit dem Rücken zu unserem Schöpfer, als einen Zustand im Entferntsein von Gott. Und diese Geschichten erzählen, wie menschliche Selbstständigkeit beginnt, weil der Mensch Nein sagt, zum Gebot Gottes vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er tut es und jetzt, nachdem er es getan hat, kann er Ich sagen und sich gleichsam wie Gott als Mittelpunkt von allem fühlen. Aber er ist nicht mehr eins mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer schon gar nicht. Und auch nicht mehr eins mit seinem Bruder und Schwester Menschen, wenn es um die Frage geht, wer denn nun der Gute und der Starke und der Rechthaber ist. Ich bin's, findet Kain und erschlägt seinen Bruder Abel. Danach wird er keine Ruhe mehr haben, wie wir wissen, und weggewendet von Gott geht er seinen Weg und ist dabei nicht faul. Er gründet eine Stadt, er erfindet das Handwerk und die Kunst und er schafft sich seine eigene Welt. Eine Welt, in der jeder darum kämpfen muss, seinen Platz und sein Hab und Gut zu verteidigen gegen die anderen. Eine Welt, in der es gut ist, wenn man ein bisschen mehr hat und ein bisschen besser ist und ein bisschen stärker als die anderen. Eine Welt, wo man einander beurteilt, verdrängt, bekämpft, um der eigenen Güter willen. Das ist die Menschenwelt nach Kain. Eine Welt, in der Gott schon auch noch eine gewisse Rolle spielt, als guter Gott, wenn es um den Schutz des eigenen Lebens geht und als böser Gott, wenn das eigene Leben bedroht ist. Denn was gut ist und was böse, das beurteilen wir ja nun letztlich selbst. Und so beurteilen die Menschen nun auch Gott. Und was macht Gott derweil? Was macht der von seinem Ebenbild verlassene Schöpfer? Was macht er, wenn er sieht, dass auf seiner Erde lauter kleine Menschen herumspringen, die sich aufführen, als wären sie der Nabel der Welt und die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen? Es ist Gott nicht egal, denn er hat ja das Leben auf der Erde aus Liebe erschaffen und für gut befunden, sein Gut. Und siehe, es war gut in seinen Augen. Die Schöpfung ist sein Liebeswerk und eine enttäuschte, verratene Liebe, das ist eine große Verdunkelung und ein großer Schmerz und eine große Wut. Die Schöpfung rückgängig machen, das ist eine Option, dann wäre endlich Schluss mit dieser ständigen Enttäuschung. So wird erzählt, dass Gott es bereut, dass er die Menschen gemacht hat. Und überhaupt alles, was auf der Erde herumläuft und kriecht und fliegt. Und er will alles vernichten. Er könnte es tun, denn er ist Gott. Aber wie ein großer Liebender eben auch, im tiefsten Zorn glüht innen ein Funke. Sie soll nicht aufhören, die Beziehung zu seinen Menschen. Sie soll weitergehen. Und dafür steht dann inmitten der schrecklichen Sinnflut die Arche. Die Arche, in der alles Fleisch, also Mensch und Tier, Gottes Zorn doch überlebt. Die Arche, in der Mensch und Tier Gottes Zorn erleben. Die Sinnflut lässt es sie bis ins Mark hineinspüren, die Erde gehört nicht uns. Die Erde gehört nicht uns. Der nächste Tag gehört nicht uns. Wir sind hier nicht die Bestimmer. Wir sind die Gefährdeten, die auf Bewahrung hoffen, auf Rettung warten. Und nichts anderes können wir tun als warten. So lange warten sie in der Arche, bis sie wieder sicheren Boden unter den Füßen haben und dann die Arche verlassen können. Aber jetzt wissen sie es, sie sind nicht die Herren über ihr Leben und ihren Tod, über Raum und Zeit. Sie sind es nicht. Endlich dann hat sich Gottes Schmerz und Zorn gelegt und er ruft die Lieben, und endlich ruft der liebende Schöpfer die Menschen wieder zu sich. Kommt heraus, ihr Menschen, die ihr euch so sehr von mir entfernt habt, bis es zur Katastrophe kam. Kommt heraus aus der Arche. Und alle, die nun in einer großen Prozession aus ihrem Überlebensloch gekrochen kommen, sie alle wissen, wir sind Errettete und Bewahrte. Das ist etwas, was diese Demonstranten auf der Straße nicht wissen. Und wir vielleicht auch nicht, wenn wir denken, ich habe mir doch alles hart erarbeitet, ich habe mir doch meine Sicherheit verdient. Wer von Rettung weiß, kann nicht anders als dankbar sein. So wie Noah, der dem Bewahrer mit einem Opfer dankt. Und so wird uns in dieser alten Geschichte erzählt, dass Gottes liebendes Herz sich wieder anrühren lässt von dieser dankbaren Zuwendung und mehr noch, dass er Ja sagt zu seiner Schöpfung, auch jenseits des Paradieses. Dass er Ja sagt zu diesen Menschen, die ihm die meiste Zeit den Rücken zugewendet haben und sich aufführen, als seien sie selbst die Herren seiner Schöpfung. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Und solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So sagt es uns unser Gott. Das menschliche Herz, das gelernt hat, ich zu sagen und wir zu sagen und Nein zu sagen, es wird nicht aufhören, ein Herz zu sein, das sich selbst wichtiger nimmt als andere. Ein oft genug gottvergessenes Herz. Aber Gott sagt trotzdem Ja zu seiner Schöpfung. Er sagt trotzdem Ja zu seinen Menschen. Er bleibt uns nahe und er wird uns bewahren. Auch jenseits von Eden bleibt alle Zeit Gottes Zeit. Gott verspricht sich seiner Schöpfung und er verlangt keine Gegenleistung. Er ist ein Liebender, der dazugelernt hat. Meine Liebe soll grundlos sein, bedingungslos, auch wenn die Menschen sind, wie sie sind, selbstbezogen und eigenmächtig. Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch, und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen werde ich in die Wolken setzen und der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die Erde verderbe. Und Gott sagt zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, der Regenbogen, diese wunderbare Erscheinung, immer dann, wenn ein Unwetter oder ein großer Regen vorübergezogen sind. Wie sehr wünsche ich mir einen Regenbogen jeden Morgen oder jeden Abend. Er strahlt nicht immer, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Und auch seit März diesen Jahres gab es zwischendurch einen Regenbogen. Einmal sogar zwei. Ich wusste, ich bin nicht Gott verlassen. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinen Menschen. Solange es Saat und Ernte und Sonne und Mond Kälte und Hitze gibt, solange wird Gott uns nicht verlassen. Auch nicht inmitten dieser schrecklichen Corona-Krise. Gott bleibt seiner Schöpfung treu, auch wenn wir ihm oft den Rücken kehren. Betet. Gott braucht unsere Liebe, wie wir seine. Amen.